Herzlich willkommen beim Prime Break Podcast. Mein Name ist Shani Hughes und hier geht es um Amazon SEO, Marketing und Markenaufbau. Darüber hinaus teile ich mit dir echte Einblicke in den Amazon-Kosmos, Learnings, Tipps und auch so richtige Fuck-Ups. Mach dich bereit für ehrliche Insights, denn wir sprechen hier Tacheles.
So, ihr Lieben, Annie und ich haben das Unmögliche möglich gemacht und einfach über 2 Stunden eine Podcast-Folge aufgenommen. Und mein eigentlicher Plan war, sie in einem Stück hochzuladen. Aber Annie hat es auch zu Recht gesagt und ich höre hier auf sie, weil sie hat auch recht in dem Moment. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Wer gibt sich fast 2,5 Stunden eine Podcast-Folge? Also das ist ja fast unmöglich. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, diese Folge aufzuteilen. Ja, es gibt jetzt 2 Teile. Ja, ich weiß, es findet jetzt nicht jeder geil. Es tut mir leid. Fast 2,5 Stunden Podcast-Folge doch hochzuladen ist ein bisschen irre, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen habe ich das jetzt aufgeteilt. Aber Leute, macht euch keine Sorgen. Ich lade nämlich direkt den 2. Teil nächste Woche Mittwoch an. Ja, auf Prime Break einfach hoch und ihr könnt quasi nahtlos euch den 2. Teil anhören. Der ist auch noch super spannend, weil wir über Kurse hinaus auch nochmal sprechen, die Unterschiede zu Amazon und ja, eigentlich richtig viele Themen nochmal anschneiden. Also das ist wirklich eine Podcast-Folge für sich nochmal und ich habe jetzt irgendwo mal den Moment gesucht, um quasi hier zu splitten und das ist jetzt der Split. Deswegen freut euch, nächste Woche kommt der 2. Teil raus und solange bleibt stabil auf eure steigenden Umsätze. Wir hören uns nächste Woche bei Teil 2. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und yes, bis dann.
So, hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Prime Break. Und Leute, diese Folge ist eine ganz, ganz besondere Folge, denn ich bin nicht alleine, sondern begrüßt mit mir die wunderbare und einzigartige Annie von Anythings Consulting. Hi.
Hi, grüß dich. Also wieder, ne? Wir haben uns erst vor ein paar Stunden gesehen, gefühlt.
Stimmt. Wie geht's dir, Annie?
Sehr gut, aber auch müde vom Wochenende, ne? Weil wir waren ja beide auf einem Amazon-Event und das steckt noch in unseren Knochen.
Voll, ich merke es auch noch. Ja. Liebe Zuhörer, ich würde mich auch gerne ganz kurz entschuldigen, meine nasale Stimme, ich weiß, ist jetzt nicht die sexyste, aber bin leider krank geworden. Die Annie hat das am Leib so miterfahren, wie krank ich eigentlich war. Ja. Genau, aber wir wollten trotzdem die Folge jetzt heute aufnehmen, weil jetzt noch diese ganzen Eindrücke vom Event so präsent waren. Ursprünglich haben wir geplant, in Berlin zusammen aufzunehmen. Also wir waren bei dem AMC Hacking Event in Berlin jetzt. Wir hatten gar keine Zeit.
Nee. Ja, also geplant hatten wir es echt. Und ich dachte auch wirklich, wir haben auf jeden Fall mal 10 Minuten Zeit oder eine halbe Stunde. Aber wir hatten wirklich keine Zeit. Wir hatten noch nicht mal Zeit, uns umzuziehen, was eigentlich auch geplant war am Abend.
Ja, wir hatten doch irgendwie nachmittags kaum Zeit, was zu essen, bis wir dann mal Alkohol getrunken haben. Dann beide gesagt haben, wir müssen jetzt was essen, sonst kippen wir beide aus den Latschen.
Ja, wir haben echt zu wenig getrunken. Und als wir das dann gemerkt haben, was haben wir als erstes zu trinken bekommen? Alkohol.
Aperol. Ja. Erstmal ein Aperoli gegönnt.
Genau, bevor es Wasser gibt.
Ja, so wie viel Uhr war das schon? So um 23:30?
Es war vor 4, weil ich noch gesagt habe, kein Bier vor 4. Ich weiß nicht, es war so 15 Uhr oder sowas.
Ja, aber früh. Für mich früh, Alkohol zu trinken. Aber naja. Yes, es war irgendwie, wir sind schon Freitag angereist, Annie und ich, und wir haben uns sogar ein Hotelzimmer geteilt, was sau cool war, weil wir wie so Teenager noch so bis 2:30 Uhr nachts so geredet haben im Bett.
Ja, und man darf nicht vergessen, wir haben ein Zimmer bekommen, was ich so auch in der Form noch nie gesehen habe, in einem Hotel. Da waren noch so Aufklappbetten und insgesamt hätten da sogar 4 Leute schlafen können, was ich gar nicht wusste, dass es sowas gibt, ehrlich gesagt. Ich habe es noch nie gesehen, in keinem Hotel.
Ich habe das in einem Hotel auch noch nie gesehen, sondern nur auf einer Kreuzfahrt habe ich das mal gesehen. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, da war halt einfach ein Bett an der Wand und das konnte man so runterklappen quasi.
Ja, genau.
Ja, wie so ein Hochbett.
Sehr, sehr spannend.
Ja, war lustig. Ja, Was war für dich die krasseste Experience oder Erfahrung jetzt an dem Wochenende?
Also was heißt hier, also krass in dem Sinn, dass viele Sachen einfach ungeplant passieren, dass du halt eben nicht alles planen kannst, weil so meine Intention war eigentlich nur ein bisschen als Begleitung mitgehen, ein bisschen schauen, ein bisschen up-to-date bleiben, so im Private-Label-Bereich, weil ich ja eigentlich eher Reselling mache, vielleicht eventuell auch noch Kollegen von früher treffen im besten Fall. Und eigentlich war dieses Netzwerken so gar nicht so richtig geplant, weil du weißt ja genau, was dann passiert ist. Es ist ja genau was anderes passiert. Also eigentlich haben wir nonstop geredet. Also deswegen haben wir auch gemerkt, dass wir keine Flüssigkeit in uns haben und dass wir Wasser benötigen, weil wir nur am Reden waren und reden und reden. Und das war ja auch gutes Reden, aber gar nicht geplant. Ne? Du wirst ja von einem Step und nächste ein paar Damen mal kennengelernt, ein paar Bekannte, ein paar ehemalige Kunden, ein paar aktuelle Kunden, ne? Dienstleister. Ne? Wir waren ja ständig nur am Connecten bis abends. Und nach wir dem haben ja Abend dann natürlich auch noch.
Auch. Wir haben ja gesagt, also ich habe gesagt, so viel in meinem Leben an einem Tag habe ich noch nie geredet.
Ich auch nicht.
War irre. Wir sind auch beide total heiser noch, deswegen. Es ging ja, wann waren wir zurück im Hotel? So um 3 Uhr nachts ungefähr. Also es ging ja von 10 waren wir auf der Veranstaltung, sind wir dann gekommen, bis 3 Uhr nachts durchgängig nur gebabbelt, sau viel connected, ausgetauscht. Mit unterschiedlichsten Menschen geredet. Es war eine krasse Erfahrung. Also ich bin auch ehrlich, ich habe das noch gar nicht alles verarbeitet, diese ganzen Gespräche. Und bei mir ist es ganz schlimm, das ist irgendwie so alles so zusammen jetzt in meinem Kopf, so als hätte ich ein riesiges Gespräch 24 Stunden lang gehalten. mit ganz vielen verschiedenen Gesichtern. Aber es war so cool eigentlich. Also ich hatte Spaß. Mir war keine einzige Sekunde langweilig oder komisch.
Nee. Wobei, jetzt fällt mir eigentlich auf, dass ich mich gar nicht vorgestellt habe.
Ja, mir ist es gerade auch aufgefallen. Also, liebe Leute, vielleicht kennt nicht jeder die Annie. Annie, möchtest du dich mal kurz vorstellen, damit die Zuhörer wissen, wer du bist?
Ja, super gerne. Also, wir haben ja eigentlich auch sehr viel gemeinsam, weil ich komme ja auch aus dem Private Label. Also, ursprünglich zumindest habe ich 2013 auch bei Amazon mit Private Labeling angefangen, bis ich dann halt irgendwann so ein bisschen umgeswitcht habe zu Reselling. Und für alle, die nicht wissen, was Reselling ist, es ist eigentlich auch verkaufen auf Amazon, aber eben nicht mit der eigenen Brand, wie man das bei Private Label kennt, sondern man verkauft Handelsware wie beispielsweise Sony-Kopfhörer, also eine bestehende Brand, die man vielleicht im Großhandel einkaufen kann oder in Shops oder wo auch immer. Und das kann man dann auch als Seller verkaufen und das nennt sich wiederum Reselling. Und dann bin ich irgendwann so ein bisschen umgeschwenkt aus vielen Gründen und habe dann 2018 auch noch die Dienstleistung angefangen, sprich Seller betreuen, damals aber noch im PPC-Bereich und dann nach Corona fing das mit dem Reselling an, also Schulungen geben, wie man sich selbstständig machen kann, damit man auch Reseller werden kann oder Amazon-Händler in dem Fall. Und ich fungiere mittlerweile eher als Dienstleister, würde ich mal sagen, obwohl ich selber noch verkaufe. Sehe ich mich jetzt nicht mal als den klassischen Amazon-Seller, sondern eigentlich eher als Amazon-Consultant, ja, also Beratungsfunktion, aber trotzdem noch verkaufen, weil man muss ja auch irgendwo drin bleiben, sonst kommt man zu schnell raus, würde ich mal sagen. Das ist so meine Funktion und wenn ich mal früher auch so ein bisschen als Speaker was auf der Bühne erzählt habe, war es eigentlich immer so PPC-lastig, weil Marketing ja doch schon ein sehr großer Hebel ist, wenn man weiß, wie das funktioniert auf Amazon. Ja, und mittlerweile, wie gesagt, im Reselling-Bereich tätig. Das ist jetzt so mein Steckenpferd. Nur so, damit die Leute so ein bisschen abgeholt werden.
Genau, also da unterscheiden die Annie und ich uns tatsächlich auch in unseren Dienstleistungen, weil ich mache vollen Fokus auf Private Labels. Ich kann Leute, die Reselling machen, einfach nicht groß unterstützen, so ich kann euch Infos liefern, so allgemein über Amazon, aber mein Spezialgebiet ist einfach Private Label und Annies Spezialgebiet ist einfach Reselling und Amazon Arbitrage. Genau. Ja, weil manche kennen ja nur den Begriff Arbitrage und manche kennen nur den Begriff Reselling. Das ist auch ganz spannend tatsächlich.
Es ist dasselbe. Also
same, same, different name.
Ja, und wenn man das so nur ganz kurz mal die Begrifflichkeiten nur ganz kurz, ja, also Online-Arbitrage ist quasi mehr darauf ausgelegt, dass du in einem Shop etwas einkaufst, weil es zum Beispiel ein Deal ist, du das sehr günstig kriegst und bei Amazon könntest du das teurer verkaufen, wenn es der Markt halt eben hergibt. Und ja. Großhandel, also Wholesale, wäre halt diese Markenprodukte auch einkaufen, aber nicht, weil es eben gerade ein Deal ist, sondern weil du es vom Großhändler durch eine Excel-Liste, wie auch immer, kannst du die Preise ja vergleichen und wenn sich das lohnt, kannst du das ja auch dauerhaft nachbestellen. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Aber ich schule sowieso beides, also Online-Arbitrage und Wholesale, also und Großhandel, weil für mich ist ja nur die Bezugsquelle eine andere, aber das Prinzip, ja, wie man das verkauft, eben dasselbe. Deswegen mache ich da überhaupt gar keinen Unterschied und für mich gehört das auch zum Konzept zusammen und wird auch dementsprechend so geschult. Also
ja, sehr gut auf den Punkt gebracht, weil es ist auch genau, genau das. Also ich finde es auch gut so, dass man das beides reinbringt, weil am Ende des Tages ist es halt einfach Reselling plus zwei verschiedene Bezugsquellen, wie du schon gesagt hast. Ich wiederhole dich gerade nur.
Genau, und vielleicht noch so ein bisschen auch Unterscheidung, dass man ja verschiedene Margen hat. Ja, das stimmt schon. Also im Großhandel ist es durchschnittlich schon so ein bisschen geringer. Aber dafür hast du den Benefit, dass du es nachbestellen kannst. Im Reselling hast du aber, wenn du einen guten Deal hast, vielleicht höhere Margen, aber hast natürlich so ein bisschen die Problematik, das dauerhaft nachzubestellen. Also eher wahrscheinlich nicht. Ja, es hat alles so ein bisschen seine Vorteile, aber deswegen mag ich das ja auch so zusammengeschult, weil dann gleicht sich das auch dementsprechend etwas aus, ein bisschen mehr Sicherheit zu haben und das andere ist ein bisschen höhere Margen zu haben. Also alles hat Vor- und Nachteile, wie gesagt. Muss man nur halt sowieso zusammen kombinieren, damit es halt auch einen Sinn ergibt, was man da tut.
Ja, es hat, alles hat Vor- und Nachteile. So auch Private Label auf Amazon hat Vor- und Nachteile. Das ist halt einfach in diesem Game oder in dieser Bubble so, aber das ist vollkommen normal. Ich meine, wo hast du das nicht normal im Leben?
Aber du weißt, was ich meine. Man versucht ja auch oft, das zu romantisieren. Also immer, wenn man zum Beispiel Consultant ist, wird ja viel zu oft alles romantisiert und zu schön dargestellt oder verschönt. Und ich versuche so ein Mittelmaß zumindest zu finden, auch mal zeigen, es ist schon schwierig, ihr müsst schon was machen und ihr müsst dranbleiben und es wird euch auch nicht geschenkt und es läuft auch nicht alles passiv, so wie das dargestellt wird. Zum Teil ist ja vieles passiv, auch beim Private Labeling, wenn du FBA machst, ist es ja letztendlich passiv, aber alles drumherum ist sowas von aktiv und mit so viel Arbeit verbunden und das sollte auch ruhig gezeigt werden. Also zum Beispiel Reselling ist schon hardworking. das funktioniert nicht einfach so, weil schließlich musst du das ja einkaufen und sourcen und das bleibt an dir hängen.
Ja? Total. Willst du mal ein Beispiel vielleicht geben, was denn beim Reselling romantisiert wird, aber in Wahrheit ja, nicht so ist?
Was heißt hier romantisiert? Also je nachdem, wie auch andere das so darstellen, die Branche ist ja recht klein, ich kenne ja auch alle, wird es dann halt manchmal so ein bisschen dargestellt und auch mit den Schmerzen rumgespielt. Also ja, du bist angestellt, du verdienst nur 3.000 netto, puh, das ist ja gar nichts, ich mache ein Reselling 3.000 am Tag. So, ja, okay. Ja, es kann wahr sein, aber bis du zu diesem Punkt kommst, musst du auch viel
durchmachen. Das ist ein langer Weg.
Weg, das wird aber dann wiederum nicht erwähnt. So, ja, natürlich kannst du im Reselling locker da 100.000 Umsatz machen. Von 100.000 bleibt aber 10.000 netto nur übrig und davon hast du auch noch Kosten. Also man muss da so ein bisschen aufhören. Ja, deswegen tue ich mich auch immer sehr schwer mit irgendwelchen Umsätzen, mit Zahlen, mit absoluten Werten zu spielen. Es ist eine sehr individuelle Geschichte und tatsächlich hängt es meistens davon ab, mit wie viel Budget man startet, wie man das durchsetzt, weil das muss man am besten jeden Tag machen und wie viel Zeit auch vergangen ist. Das geht nicht so schnell. Es wird ein bisschen zu schnell dargestellt.
Ich glaube, das ist immer das größte Problem, auch wenn ich so YouTube-Videos oder so sehe, wo dann entsteht, in 30 Tagen erfolgreich auf Amazon verkaufen oder in 30 Tagen ein erfolgreiches Amazon-Business oder so aufbauen, wo ich mir denke, Gott, das ist doch gar nicht möglich. So, du kannst doch auch nicht in 30 Tagen einen komplett neuen Beruf lernen und der Crack schlechthin drin sein als Beispiel. Das ist gar nicht möglich und die Leute
Also ich habe immer so das Gefühl, die Leute denken, es würde schnell gehen, weil halt super viele Experten und Coaches und Leute aus dem Consulting und so, also auch Leute wie wir, denen quasi verklickern, so hey, das ist eine Möglichkeit, in relativ kurzer Zeit schnell und groß Geld zu verdienen. Das stimmt aber nicht, weil all die, ich meine, Leute, wir müssen uns überlegen, die Annie ist seit 13 Jahren schon Sellerin auf Amazon. Ich bin seit 10 Jahren seit Sellerin auf Amazon. Und dann kommen halt Leute, die halt gerade gestartet haben und denken, sie könnten auf einen Stand wie Annie und ich kommen. Aber ihr müsst euch mal überlegen, was 10 Jahre mit Menschen ausmachen und wie viel man lernt, wie viel Fuck-ups entstanden sind. Na, was war gut, was war schlecht. Das lernt man alles auch in dieser Zeit. So, man muss halt verstehen, dass immer solche Videos, wo immer so in einer kurzen Zeit versucht wird, jemanden quasi zu verkaufen, dass es ja schnell und gut läuft, das ist ja Clickbait. Es ist ja nichts anderes.
Ja, zumindest oft. Und was zum Beispiel auch nicht dargestellt ist, und wir tun uns ja auch so ein bisschen schwer, immer auch die negativen Seiten zu zeigen. Da gibt es ja in jeder Branche auch, ja, also mit diesen Burnout, Steuerprobleme, etwas auf dem Markt läuft gar nicht mehr, weil Preis gedumpt wird, Amazon hinzukommt, Auszahlungssperren. Ich weiß nicht, also mir würden jetzt wahrscheinlich 100 Dinge einfallen, die wir sogar durchlebt und erlebt und überlebt haben. Aber manche geben einen gewissen Steps einfach dann auf. Das wird dann nicht so gezeigt. Ne? Und dann denken manche, das Business läuft so einfach nicht oder das Mindset ist nicht stark genug. Und ich finde so, das zeigt sich meistens, also ich bin am meisten nicht stolz auf meinen Umsatz, sondern auf die Resilienz, ehrlich gesagt. So quasi, das hast du überlebt, das hast du geschafft, das sind so viele schlimme Dinge passiert. Ja? Und du bist ja immer noch da. So. Und das musst du dir hart erarbeiten. Ich glaube, das ist so wirklich der Painpoint und da trennt sich die Spreu vom Weizen.
Voll.
Egal für welches Business, das hat ja gar nicht mit Reselling oder Amazon zu tun, sondern egal, was jemand gemacht hätte selbstständig, weil da zeigt sich, ob jemand so unternehmerisch dafür gemacht ist
oder halt so nicht unternehmerisch drauf ist.
Weil ich kenne niemand Erfolgreiches, der nicht schon ganz schlimme Sachen durchlebt hat in seinem Business.
Voll. Also ich kenne auch keinen. Jeder hat mal so einen Moment. Ich glaube, auch jede oder jeder von uns, der auch so unternehmerisch unterwegs ist, so wie du und ich jetzt, wir alle standen oder saßen mal an dem Punkt, wo wir so wirklich, wirklich, wirklich kurz davor waren, einfach aufzugeben.
Ja, also ich hatte diese... Das hast du ja immer. Du hast es ja immer. Das Ding ist nur, es halt einfach dann trotzdem weiterzumachen. So. Oder vielleicht nochmal zurückzudenken, warum haben wir denn überhaupt mal gestartet? Oder was hat uns mal angetrieben? Und ist es immer noch dasselbe, was uns antreibt? Wenn ja, dann weiter.
Und man darf auch nicht vergessen, dass Aufgeben ja immer die leichtere Option ist. Ne? Also immer diese faulere Variante, würde ich das jetzt mal nennen. Aber weitermachen und die Extrameile laufen. Und ich glaube, da, wie du schon sagst, da trennen sich die Spreu von dem Weizen. Sagt man das so? Ich habe es nie laut ausgesprochen, diesen Satz kommt hier gerade.
Ja, ist aber, ich musste auch dazu sagen, kommt oft darauf an, welcher Generation man ist. Das habe ich jetzt ja auch auf dem Event gemerkt. Also wir haben ja verschiedene Generations. Ich bin ja, glaube ich, Millennial. Ja, also ich falle da drunter.
Du bist Millennial.
Genau, und wir sind ja so ein bisschen auch zum Beispiel gewohnt, sehr hart für Dinge zu arbeiten, uns das zu erarbeiten. Wir kriegen ja nichts geschenkt, es dauert alles sehr lange. Wir wissen, wir kennen das so auch. Ne? Wir sind ja da ohne Handys, ohne Internet, mussten selber uns educaten und so weiter. Es wurde uns nicht so vorgesetzt. So die Generation jetzt, das ist auch wieder so eine ganz andere. Ne? Die sagen ja auch so, Work-Life-Balance ganz, ganz hoch. Ich will auch gar nicht viel arbeiten, ich will ganz wenig für ganz viel arbeiten. Ja? Ich will mir nichts vorschreiben lassen. Oh, Chef ist ganz blöd. Mit ChatGPT kriege ich sowieso alle Antworten auf alles, muss nicht mehr viel denken. Also da merkst du schon, die Arbeitsweise, die Denkweise, die Prioritäten sind so unterschiedlich. Unterschiedlicher könnte es ja gar nicht sein. Und dementsprechend gehen auch verschiedene Generationen, Generations, halt eben daran. Ja, das macht einen großen Faktor aus.
Sehr voll. Cool. Also Die Beobachtung habe ich erstaunlicherweise auch gemacht, weil du und ich haben ja auch einen gewissen Altersunterschied und wir haben ja auch jetzt Menschen kennengelernt, die auch einfach in verschiedenen Altersgruppen sind.
Ja, ja.
So, ich bin, eigentlich offiziell bin ich schon Gen Z, weil ich bin genau,
echt?
Ja, ich bin Baujahr 97 und Millennials geht bis 96.
Stimmt.
Aber ich bin mit den ganzen Millennials aufgewachsen. So, ich war zum Beispiel so im Kindergarten und in der Klasse und in der Schule und so immer die Jüngste. Deswegen habe ich auch schon noch so diesen Reiz, dieses, okay, um Geld zu verdienen, du musst arbeiten gehen und du musst wirklich dich da voll reinknien. Also diese Mentalität habe ich auch. Aber wir haben auch ja mit jüngeren Leuten gesprochen, die ja jünger sind wie ich, ne? Die wirklich, die sind Gen Z oder wie heißt die nächste Generation? Nee, die sind
Ich habe es vergessen. Alpha.
Alpha.
Ich glaube, die neuesten sind, glaube ich, Alpha.
Ich glaube es nämlich auch. So. Aber wir haben ja trotzdem ein paar Gen Zs so kennengelernt.
Ja,
das ist furchtbar interessant. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist, was ich so krass fand? Das haben wir auch bei dem Event gesagt. So du was und das? Ich, also nicht nur, dass wir so von den Altersgruppen unterschiedliche Generationen sind, sondern wir sind ja auch unterschiedliche Generationen an Seller, die gestartet haben, ne?
Ach so,
es gibt
ja.
Halt,
ja, ja.
Genau, es gibt ja die Generation, so du zum Beispiel, du bist so der, ich würde jetzt mal die Early Adapter nennen.
Damals, ja.
Genau. Ihr seid so 2013, 2015.
Genau.
Ja. Ich bin 2015 bis 2017, also 2015 habe ja ich angefangen. Das war dann schon so ein bisschen etablierter und das hat sich ja immer so weitergezogen. Und wir, also ich habe jetzt bei dem Event so festgestellt, so meine und deine Amazon-Generation, wir sind mit Helium 10 aufgewachsen.
Ja, genau.
Also wir uns wurde ein Tool quasi an die Hand gegeben und es ist wirklich ein sehr mächtiges und gutes Tool und da Werbung auch an der Stelle findet ihr in den Shownotes dazu auch noch, kann ich empfehlen, ich arbeite seit 10 Jahren, seit Tag 1 mit Helium 10 zusammen und du ja wahrscheinlich auch. Wir machen noch alles mit Helium 10. Also die meisten, die ich auch kenne, die so plus minus so in unserer Generation gestartet haben, arbeiten bis heute damit. Die ganz neuen Seller, die so die letzten 1-2 Jahren erst gestartet haben, die arbeiten schon gar nicht mehr mit Helium 10. Die arbeiten mit DataDive, ein neues Tool.
Ja, krass.
DataDive ist auch vor 1-2 Jahren erst rausgekommen. Annie und ich, wir hatten das Privileg, den Gründer von DataDive kennenzulernen, den Brandon Young. Wir waren mit dem danach sogar in der Bar trinken. Also der ist ja plötzlich aufgetaucht und ich sag noch so zu Annie, das kannst du keinem erzählen. Wir sitzen hier an einem Tisch mit Brandon Young. So.
Ja, aber zu allen Dingen, der ist ja zu uns dann gekommen wegen irgendwelchen Umwegen oder so.
Ja.
Wir hatten ja mit ihm ja gar nichts zu tun. Der war ja irgendwann nur an unseren Tisch.
Ja, wir haben ja seinen Vortrag gesehen. Ja, auf der Veranstaltung, seinen Vortrag haben wir uns so gegeben, der war auch interessant, also weiß ich nicht, also ich habe nicht viel Neues gelernt, da ging es viel halt um Suchmaschinenoptimierung, das ist halt mein Thema, aber du hast auch gesagt, du hast nichts Neues jetzt
irgendwie gelernt. Nee, da war nichts gelernt. Neues, war ja ein bisschen Fitfing für DataDive, ne?
Ja, er hat ein bisschen DataDive so gepitcht, das war gar nicht so schlecht. Und dann haben du und ich hier mit anderen Leuten erstmal voll viel wieder geredet, dann waren wir essen, dann sind wir in eine Bar gekommen, dann hat unser Begleiter, der liebe Sina, auch so gesagt, ja, ein Kollege von ihm kommt noch.
Ja,
und plötzlich war das aber nicht nur sein Kollege, sondern so 5 Leute und da war einfach Brandon Young mit dabei und da sitzt dann an diesem Tisch mit uns. Und ich sag so zu dir, das kannst du dir keinem erzählen, dass ich muss jetzt ein heimliches Bild von ihm machen und meiner Mama schicken, weil meine Mama ist ein großer Brandon Young-Fan, so sie schaut so seine YouTube-Videos und so. Wir haben damals auch DataDive ausprobiert. Ich glaube, wir waren zu früh noch dran tatsächlich.
Okay.
Und dann haben ja du und ich auch Selfies mit ihm gemacht, als wir schon rausgegangen sind, weil ich mir dachte, ey, das ist so eine Lifetime-Experience, so once in a life. Habe ich jetzt die Möglichkeit, ein Selfie mit Brandon Young zu machen, so ein Multimillionär. Leute, der macht 20 Millionen Dollar Umsatz im Jahr mit seinen Marken in den USA. Das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Ich finde es total geil. Und der war total nett. Der war so bodenständig.
Klar, der hat uns sogar noch ein bisschen geknuddelt am Ende.
Mhm.
Ihr müsst schon ins Hotel. Oh, knuddel, knuddel.
Ja, und es war total krass. Man hat so richtig gemerkt, dass er aus Miami kommt. Weil der Mann hatte keine Jacke. Leute, wir waren in Berlin, es war -6 Grad draußen.
Der Arme, der tut mir wirklich leid. Der hatte nur einen Blazer an, ne? Der hatte keine Jacke. Wir hatten irgendwie so -4 Grad oder 5 Grad. Boah. Schlimm.
Ja, Brandon Young.
Ja.
War eine Erfahrung.
War eine Erfahrung.
Ohne Winterjacke bei minus 6 Grad draußen. Und du und ich stehen zitternd draußen mit unseren fetten Winterjacken. Die Annie hat so eine geile Winterjacke, sieht aus, als würde sie gerade aus Sibirien kommen.
Ja, aber das war gut.
Ja, das war voll gut.
Oh, und wir dürfen nicht vergessen, wir hatten ja so tolle Gespräche mit so vielen Leuten. Wir hatten sogar so tolle Gespräche, glaube ich, mit den Tapas-Bar-Inhaber, der sich auch zu uns hingesetzt hat und auch von der Family geredet hat und auch wirklich herzlich und offen war. Und den haben wir dann auch nochmal mitgenommen zur Bar, beziehungsweise den haben wir eingeladen, der ist dann zur Bar gekommen. Wir waren ja schon dort und der hat sein Versprechen eingehalten und ist tatsächlich nach Feierabend dann nochmal zu uns gekommen. Hat sich auch nochmal dazu gesetzt. Also ja, war super.
Es war so eine lustige Erfahrung, das habe ich noch nie erlebt. Und weißt du, so, ich habe auch gedacht im Restaurant, also wir waren echt gut Tapas essen mit dem Sina, wir waren zu dritt.
Ja.
Wir waren da Tapas essen und der Typ war total nett. Und wir haben uns einfach gut unterhalten, so wir wissen jetzt, wie viel Kinder er hat und so, total witzig auch. Haben auch viel von uns so erzählt und haben so spaßeshalber so gesagt, ja komm, wir fahren zur Bellboy Bar, große Empfehlung an der Stelle, super Bar, hat sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen teurer, aber wenn man schon, also so Leute wie du und ich, die ja nicht aus Berlin kommen, ne, also das kann man sich schon einmal gönnen.
Ja.
Und wir haben gesagt, wir gehen da hin und er so, ja, ich komme nach und also ich habe überhaupt nicht mit ihm wieder gerechnet, weil ich kenne diese Aussagen so, ne, also ich sag das auch manchmal, ja, ich komme nach und dann gehe ich
nach. Ach, irgendwie habe ich das schon geglaubt, also der hat sich schon, doch, er hat schon versichert, so, ja, doch, ja, geht, ja, natürlich, komm dazu und dann ist er auch wirklich gekommen.
Ja, ist aufgetaucht und es war super lustig und es war total, eine total zusammengewürfelte Mannschaft dann in dieser Bar. Und es wurden dann Austern bestellt und die Annie und ich sitzen da wie so zwei kleine Mädchen auf dieser Couch. Und ich habe das richtig uns beiden angesehen, weil Annie und ich haben noch nie in unserem Leben Austern gegessen.
Nee, das stimmt.
Und Brandon Young, der sieht diese Platte von diesen Austern, der hat sofort zugegriffen.
Ja, klar, der kommt ja aus meinem Leben.
Der hat sich so gleich drei hintereinander reingezischt und du und ich sitzen da wie so kleine Mädchen, so was machen wir jetzt mit uns so? Und dann wurde uns aber ganz brav so erzählt und erklärt, wie man das am besten isst und so. Wir haben es beide probiert. War auch eine Erfahrung. Also wir hatten super viele, also ich hatte richtig viele erste Erfahrungen auch an diesem Samstag einfach. Ich glaube, dir ging es ja ähnlich.
Ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, der probiert immer neue Sachen aus. Das aber dadurch, dass ich mich mit Meeresfrüchten eher schwer tue, so allgemein, so, ja, das ist so mein Painpoint, habe ich mir gedacht, so, wow, was ist, wenn es gar nicht gut ist, ne, was, wenn es mir gar nicht gut ist, was mache ich denn dann, ja, und das wollte ich irgendwie auch nicht, davor hatte ich eher so Angst, also nicht, dass ich das nicht probieren wollte, aber es war okay.
Es war eine Erfahrung wert.
Ja, trotzdem nicht so Meeresfrüchte. Ich habe ja auch, als ich in Florida gewohnt habe, da gab es immer dieses Lobsters, das ist irgendwie so eine Kette in den USA und bei Lobsters geht es immer so drum, so, ich glaube, Hummer und dann musst du die so aufknacken, aufbrechen. Das war aber auch nie meins, leider. Ich muss das ja jetzt einfach mal sagen, es war einfach nie so meins, aber die Amis, die fliegen auf Lobsters, die, oh mein Gott, die knacken und machen alles auf, das, und ich kann das einfach nicht.
Das ist voll mein Ding.
Ja, ich weiß, manche lieben es einfach und die Amis, die haben ja eine ganze Kultur, also die lieben Lobsters drüben, aber das macht ja auch Sinn, wenn du so in Florida lebst und viel mehr drumherum so hast du auch sehr viel eigentlich mit Fisch zu tun, in Miami ja auch, also ja, macht Sinn. Irgendwie.
Ja, als ich in Miami war, waren wir auch bei diesem Lobsters essen.
So, genau.
Es war so eine coole Experience. Ja. Ich habe es voll genossen und bis heute so beklage ich mich bei meiner Familie. Mann, warum ist es nicht so hier in Deutschland? So, mir fehlen auch so Meeresfrüchte so generell hier. Wenn ich im Urlaub bin, also vor allem Meernähe, ich esse immer super viel Meeresfrüchte. Also Thailand war irgendwie, habe ich mich von Patsui und Meeresfrüchten ernährt.
Ja, ich verstehe das. Also ich meine, es ist ja auch, muss man einfach nur so mögen. Es war eine Erfahrung wert. Also ich bereue es auf jeden Fall nicht.
So, entschuldigt Leute, ich bin auch ein bisschen heiser, habe ich ja schon vorhin gesagt. Und ich hatte so einen Hustenanfall auch gerade. Wir mussten gerade kurz auch eine Pause machen.
Ja.
Aber jetzt geht's wieder so halbwegs. Was war eigentlich dein größter Takeaway jetzt von diesem Wochenende? Ich könnte es dir jetzt gar nicht so genau sagen, wenn ich ehrlich bin, aber vielleicht hast du ja ein Takeaway. Ich überlege mir jetzt auch so lange.
Ja, ich hab jetzt auch nicht so viel nochmal drüber nachgedacht, aber so meine Eindrücke waren, dass schon auch das Hauptthema war, ob sich Amazon Private Labeling einfach noch so lohnt, weil die Stimmung halt einfach auch doch schon ein bisschen gekippt ist durch die Jahre, beziehungsweise es wird immer schwieriger. Es wird ja auch so ein bisschen dargestellt, dass man immer mehr Startkapital braucht, aber auch immer mehr Knowledge. Also in Relation dazu habe ich 2013 richtig blauäugig eigentlich gestartet und wurde ja trotzdem erfolgreich. Also das ist halt auch die Wahrheit, weil alle auf denselben Stand waren. Also niemand wusste, wie das so richtig geht. Alle mussten sich irgendwie so ein bisschen reinfuchsen. Es gab keine Use Cases, es gab keine YouTube-Videos. Man hatte keine Vorbilder in diesem großen Stil, ja. Und man musste sich einfach so durchschlagen. Und das hat sich jetzt ja komplett gewandelt. Also wir haben so viele Seller auf so hohem Niveau gegen die du dann antreten musst, ja. Und du kannst auch keine zu günstigen Produkte mehr oder blöde Qualität rausbringen. Das kannst du jetzt auch nicht mehr leisten. Also früher ging das ja sogar noch. Du konntest irgendwas rausbringen, die Lücke füllen, weil es vielleicht das Produkt so an sich noch nicht gibt und die Qualität musste auch nicht toll sein, die Bilder mussten auch nicht so toll sein, das Listing auch nicht so und machst ein bisschen PPC mit irgendwelchen Klickkosten von 5 Cent oder sowas. Ja, das ging ja alles noch. Wir haben das nicht mehr. Und ich fand es aber trotzdem mutig, und spannend auch zu sehen, dass man sich traut, es auch ruhig so ein bisschen zu zeigen. Also ja, ihr müsst schon ein bisschen mehr dafür machen. Seid euch einfach bewusst, ja, wenn ihr startet, müsst ihr auch wirklich ranklotzen. Aber ja, ich habe es mir vor Jahren schon gedacht und es ist auch genauso gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Es wird immer professioneller, die Anforderungen werden steigen und es hört jetzt auch nicht auf. Selbst wenn wir jetzt eine Präsentation gesehen haben, wie hoch die Anforderungen jetzt sind, das wird nicht einfacher. Ganz im Gegenteil. Ich weiß nicht mehr, ob es der Marc war.
Der Marc mit den Jahreszeiten.
Ja, wenn es der Marc war, dann hat er dann nochmal gesagt, dass die Gap ja eigentlich noch weiter auseinander geht, weil die Leute, die künstliche Intelligenz nutzen, die werden effektiver, aber dann gibt es ja den Faktor und der multipliziert sich ja auch bei professionellen Firmen, werden die ja noch professioneller dadurch mit der Manpower, die sie intern dann halt auch haben. Das heißt, da wird die Kluft ja noch größer. Ja. Selbst wenn du als Einsteiger schon künstliche Intelligenz nimmst zur Hilfe, werden die großen Companies, die erfolgreichen, dann sogar trotzdem noch besser, weil sie ja sogar noch gezielter das einsetzen können, wissen, wie sie das machen, was sie ja gut machen, wissen sie ja schon intern und dann machen sie es mit künstlicher Intelligenz noch besser. Und deswegen, es wird schwierig, aber ich würde mich da auch nicht abschrecken lassen, sondern das ist ja das, was ich ja auch mag. Also einfach realistisch sein, ehrlich sein, hey, ihr müsst einfach ranklotzen, aber hey, wo musst du das denn nicht? Ich finde es irgendwie schlimm, wenn man irgendwann diese Geschäftsmodelle so verkaufen würde, als würde man nichts dafür machen muss. Es war einfach nur eine einfache Zeit, wo ich gestartet bin und dann wurde es halt einfach immer professioneller. Punkt.
Ja. Man darf auch nicht vergessen, dass auch Amazon immer professioneller wurde. Amazon existiert ja in Deutschland eigentlich offiziell seit 2006, wenn ich mich nicht täusche. Und die wurden ja auch mit der Zeit einfach besser und ihre Anforderungen wurden einfach höher. Und das mit der künstlichen Intelligenz, das hat nicht der Marc Staller gesagt, sondern der Chris Hömmerich. Aber die standen halt zu zweit auf der Bühne und haben zu zweit einen Vortrag gehalten. Deswegen, das fand ich auch interessant, auch mit der künstlichen Intelligenz. Also er hat es ganz gut aufgedröselt. Er hat gemeint, es heißt ja künstliche Intelligenz. Und es gibt halt die Leute, die halt den künstlichen Part verwenden. Ja, aber die halt das nicht weiterdenken. Die denken nicht intelligent. Und dann sehen halt die Prompts so aus, so wie zum Beispiel, erstell mir ein Hauptbild für Amazon. Das ist halt künstlich. Was ich auch noch gut fand oder was ich interessant fand, und da bin ich auch d'accord damit, das sehe ich halt auch schon, so Listings zum Beispiel, gute professionelle Listings werden der Standard. Und wenn du das nicht drauf hast, ne, dann fällst du halt hinten einfach runter in dieser langen Kette von Amazon Konkurrenten und dieser ganzen Bubble. Das heißt, du musst schon, also so gute Listings sind heute Standard. Und wenn du noch nicht mal den Standard aufbringst, dann haben wir ein ernsthaftes Problem einfach. Also vor allem im Private-Label-Bereich ist es dann total schwer, aus der Masse einfach hervorzustechen. Und die großen Unternehmen und die größeren Marken und auch kleinere inzwischen die leben das Tag ein, Tag aus und zeigen uns, wie wichtig auch einfach Listings sind, gute Produktbilder, dass man dahinter ist, dass man auch, das ist ja auch keine einmalige Sache, das sage ich auch immer wieder, ne? So ja. Listings, das ist nicht nee. Einmal Listings schreiben und jetzt 10 Jahre nicht mehr anfassen. Es ist immer wieder regelmäßige Optimierung. So, ich bin jetzt gerade in diesem Optimierungsprozess halt einfach. Ich optimiere meine Listings, die ich schon letztes Jahr optimiert habe und so weiter. So, ich verbessere das ja von Jahr zu Jahr und schaue, wo sind noch Schwachstellen, weil ich bin auch nicht perfekt in Listings. Und die kann man halt gut ausmerzen. Oder manchmal fallen halt Dinge auch während der Zeit erst auf. So, du denkst, du hast ein richtig krasses Listing, aber es gibt so einen Punkt, den Kunden nicht verstehen. Das spiegelt sich zum Beispiel in Bewertungen wieder. Und dann sagst du, okay, dann greife ich jetzt diesen Punkt auf und erkläre ihn nochmal genauer oder stelle ihn nochmal anders dar, damit ich nicht noch mehr schlechte Bewertungen zum Beispiel bekomme oder Bewertungen, wo das nicht ganz klar ist und keine Unsicherheit mehr drin ist im Listing. Ja, weil Unsicherheit führt zu Kaufabbruch, das ist ganz simpel. Und das kam halt auch viel raus, jetzt fand ich am Wochenende.
Ja. Und ich habe das ja auch gemeint, ich glaube, ich weiß nicht, ob er es genau richtig ausgedrückt hat, also er meinte nicht, diese künstliche Intelligenz ist künstlich, sondern die Leute arbeiten zu generisch, also am Anfang, weil sie, das ist das Problem, niemand kann was dafür, Anfänger wissen ja nicht, worauf es ankommt, sie können ja nur generisch denken und auch die KI nur generisch arbeiten lassen, ich brauche Amazon-Bilder, ja was für welche, Vergleichsbilder, vorher, nachher, Infografiken, wenn sie das nicht benennen können, weil sie ja nicht wissen, dass das wichtig ist im E-Commerce an sich, können sie ja auch gar keine Daten füttern. Und das meine ich ja, das macht den Unterschied zu den großen Firmen, die wissen ganz genau, wie die Bilder heißen, was die machen müssen, können die Prompts halt eben auch so füttern und im besten Fall mit ihren eigenen Daten, weil sie super viele Daten haben. Als Anfänger hast du keine Daten zum Füttern, das ist ja das Problem. Ja, entweder du bist halt so schlau und holst dir wenigstens mal Daten von der Konkurrenz und fütterst eben damit so ein bisschen noch was, aber ansonsten bleibt es generisch und generisch ist immer blöd. Ja, immer. Keine KI funktioniert generisch. So toll sind sie jetzt auch nun wieder nicht. Aber gut, wird sich durch die Zeit ein bisschen ändern, durch diese ganze LLM-Geschichte, so dieses Machine Learning und so, dass sie immer weiter dazulernen. Aber du brauchst deine eigenen Daten, weil letztendlich wirst du deine eigenen Produkte ja verbessern und nicht mit den Daten von Konkurrenten. Ja, so, das habe ich so ein bisschen mitgenommen. Deswegen sage ich ja, also manchmal bin ich auch ein bisschen froh, dass ich Reselling mache. Es ist halt ein anderes Game, insofern, ja. Haben auch mit künstlicher Intelligenz zu tun, aber eher mit so Scraping-Software oder Sniper. Da geht es mehr um Zeit. Also hier geht es weniger darum, etwas nachzubessern, sondern eher Zeitaspekt, schnell sein, schnell kaufen, ja. Und dann brauchst du wieder so ein bisschen Tool-Unterstützung. Das ist so der Unterschied zu uns dann.
Ja, ist aber ein guter Unterschied. Also gut erklärt. Weißt du, was mir auch noch aufgefallen ist? Also okay, du warst nicht letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch auf der Veranstaltung schon, aber es werden immer weniger neue Seller. Ist mir aufgefallen. Wir waren nämlich auf einem Vortrag und da wurde mal gefragt, wer ist schon aktiver Seller seit so und so? Und dann haben wir uns auch gemeldet und so. Und wer ist noch gar kein Seller, also hat noch gar nicht auf Amazon gestartet? Und obwohl fast alle Plätze belegt waren, keine Ahnung, wie viele Plätze es waren, sagen wir mal mindestens 100 Sitzplätze, mindestens?
Ja, mindestens.
Haben sich vielleicht 5, 6 Leute gemeldet?
Ja.
Das ist nicht viel. Und noch vor ein paar Jahren, also als ich auf dem allerersten AMC Hacking Event war, das war noch in Stuttgart, da war wirklich überwiegend die Leute, die dort waren, die haben noch nicht gestartet oder gerade eben erst gestartet, waren also noch Anfänger. Und das hat sich jetzt auch über die Jahre geändert. Und wir haben ja auch beide neulich so eine Statistik gelesen. Da wurde auch ja gesagt, es gibt weniger Seller, neue Seller, die jetzt anfangen, weil die Anforderungen immer komplexer wurden. Ja. Und früher war es wirklich einfacher. Es sollte euch aber nicht davon abhalten, nicht mit Amazon zu starten. Es gibt Wege und Lösungen. Es gibt Leute wie Annie und mich, die auch einfach Leute an die Hand nehmen. So, Annie hat ein wunderbares Mentoring, auch an der Stelle, wo sie euch zeigt, wie man Reselling macht und 3 Monate intensiv dazu. Möchtest du was dazu sagen? Genau. Du kannst es natürlich besser erklären wie ich.
Ja, genau. Also für sowas habe ich dann auch ein Mentoring, wo ich die Leute, das sind ja meistens Leute, die gar keine Erfahrung haben in Reselling, also woher denn auch. Und die werden dann halt einfach an die Hand genommen und dann wird aber auch alles gezeigt, rechtliche, steuerrechtliche Aspekte, also diese ganzen langweiligen Sachen halt eben auch. Und dann welche Tools sie nutzen müssen und dann wird halt auch gesagt, auf was sie auch achten müssen, weil sie es ja vorher nicht wissen können, ja. Und welches Mindset sie dafür brauchen, welche Routinen sie einbauen müssen in ihren Alltag. Aber es eher auch wirklich dafür ausgelegt, dass Leute das neben dem Job machen können. Also das ist so meistens so das Ziel. Ja, also wie kann ich das neben meinem Hauptjob noch bewältigen, aber bitte in etwas kürzerer Zeit, ohne dass ich zu viel Zeit verplempere in Prozessen, die mich nicht weiterbringen. Also das ist einfach nur so das, was ich so mitgebe. Ja, ich versuche diesen Prozess einfach zu nicht zu beschleunigen, aber effektiver zu machen. Ja. Also beschleunigen ist das falsche Wort, sondern einfach effektive Gestaltung dieser Prozesse und nicht unnötige Zeit in unnötigen Dingen zu verplempern, die dich nicht zum Skalieren bringen. Also das ist so meine Hauptfunktion. Und natürlich so ein bisschen auch Erfahrungswerte mitgeben, wo Problematiken sind, ja, oder auf was man bei Amazon achten muss, damit man nicht irgendwie sein Konto verliert oder Probleme bekommt und. Ja, weil das kannst du vorher einfach nicht wissen.
Kannst du nicht wissen.
Es fängt ja schon dabei an, du willst 2 Konten erstellen, da wirst du ja direkt gesperrt, aber das kann ja kein normaler Mensch wissen, weil woher sollen sie das denn wissen? Das wissen nur wir, weil wir das ja schon öfters gehört haben oder erlebt haben und wir wissen, was man lieber nicht machen sollte. So.
Ja, ne? Naja, wir haben ja auch Erfahrungen durch unsere Kunden, eigene Erfahrungen gesammelt. Ich meine, mein Amazon-Konto wurde 2-mal in meinem Leben schon gehackt.
Wir
haben da alles durchgemacht schon und du kannst es am Anfang nicht wissen. Ich sage immer gerne, also ich erkläre immer, ich bin wie die effiziente Abkürzung für meine Kunden, weil jetzt, wenn wir mal bei deinem Thema Reselling bleiben, bis man das alles so richtig gelernt hat, ein Prozess, wo man auch zum Schluss dann auch skalieren kann, ich schätze jetzt mal, ein normaler Mensch würde ohne jegliche Erfahrung und ohne jemand, der neben einem sitzt und dir sagt, was zu tun ist, 1-2 Jahre brauchen, um auf den Stand zu kommen, was du in 3 Monaten den Leuten zeigst und beibringst und auch all diese Stolpersteine, ne? Ich meine, oder nur schon allein, es sind ja die simplen Dinge, wie du sagst, die langweiligen Sachen, wie zum Beispiel Steuerdokumente. Wo finde ich die? Gibt es überhaupt Steuerdokumente? Was kann ich meinem Steuerberater übergeben? All diese Dinge. Also ich erkläre das auch voll oft meinen Kunden, wo sie das finden, weil das ist total wichtig. Auch wenn es langweilig ist, auch wenn es trocken ist. Also da fallen und stehen halt Unternehmen wegen solchen Geschichten.
Und? Ja? Da, aber das ist ja wieder so eine ganze Mindset-Geschichte, da will ich jetzt auch nicht so sehr ausholen, ist halt die Opportunitätskosten.
Ja.
Das sind die schlimmsten, weil immer wenn sie sagen, aber das hole ich mir lieber nicht oder ich spare an dieser Stelle oder ich mache dies oder ich mache die Buchung lieber selber und bla bla bla, okay, und wenn dir das 2 Jahre um die Ohren dann fliegt, dann hast du gar nichts mehr gespart, sondern du hast noch drauf gezahlt. Ich verstehe diese Art zu denken, aber ich weiß, dass sie meistens zu nichts führt. Also meistens ist es wirklich effektiver, auf Qualität zu setzen oder auf gute Tools oder ja, also diese guten Investments, die wichtigen Investments und nicht auf die zu verzichten, weil es einfach später teurer wird.
Total.
Ja, also das fällt mir so meistens so ein bisschen auf. So, ne? An welcher Stelle kann ich mir die 19 Euro für Keeper sparen? Nein, kannst du nicht. Warum willst du denn 19 Euro sparen? Weil du brauchst die Daten, die du dir daraus, also zum Beispiel wir arbeiten im Reselling sehr viel mit Keeper. Wir müssen uns Daten ziehen, enorm viele Daten und die kriegst du nur für diese 19 Euro eben. Und wenn jemand dann schon sagt, ich spare die 19 Euro, dann denke ich mir so, dann hör auf Reselling zu machen. Das sind 19 Euro.
So, weißt du, so super Beispiel gerade dafür, ein richtig gutes Beispiel, wie ich mich selber jetzt gerade vor einer Stunde ertappt habe. Ich habe überlegt, weil ich habe ja noch nie einen Gast eingeladen bisher im Podcast, außer mal, als ich mal diese Weiterbildung gemacht habe und wir halt vor Ort waren und dann 6 Leute in einem Raum mit einem Podcast-Mikrofon aufgenommen haben.
Mhm.
Ich wusste jetzt nicht, wie ich technisch das umsetzen soll, dass wir jetzt dieses Interview halt führen. Ne? Und dass es halt jetzt aufgenommen wird. Also habe ich natürlich ChatGPT aufgemacht und da wurde mir jetzt halt ein Programm vorgeschlagen, von dem ich davor noch nie gehört habe. Und ich habe mir jetzt natürlich auch davor 2 Videos reingezogen, was das jetzt so Tolles kann. Und ich dachte mir, wow, okay, das kann schon ziemlich viele coole Dinge und es würde mir für meine Zukunft, auch wenn ich wieder alleine Podcast-Folgen aufnehme, so viel Zeit sparen. Und dann habe ich halt geguckt, Preise, 24 Euro im Monat. Und dann dachte ich mir, boah, 24 Euro im Monat. Bisher konnte ich ja auch eigentlich kostenlos meinen Podcast aufnehmen. Und dann habe ich mich selber gestoppt und habe ich gesagt, nein, Hä, ich kann doch damit Arbeitszeit sparen.
Ja,
ich kann mir das Leben erleichtern. Nur weil ich ein kostenloses anderes Tool verwende, das mir damals halt so erklärt wurde, heißt es doch nicht, dass ich mich nicht upgraden kann. Jetzt sag mal Zeit. Ich meine, diesen Podcast mache ich jetzt schon seit über einem Jahr. Hab da jetzt was gefunden und es kostet nur 24 Euro im Monat. So, wen will ich verarschen? Dann schaue ich halt mal vielleicht einen Monat kein Netflix, wenn es Rad auf Rad kommt. Weißt du, was ich meine?
Aber das ist es ja letztendlich dann auch nicht mehr. Also man muss ja meistens auch dann auf nichts anderes verzichten, sondern man hat ja einfach eine Steigerung. Und ich sehe das meistens überall so. Also mein Mindset ist grundsätzlich so. Wo kann ich effektiver sein? Und wo würde ich runterrutschen, wenn ich das zum Beispiel nicht nutze? Jetzt bei dem Fall, was du jetzt genannt hast, das hat ja mit deiner Konkurrenz letztendlich nichts zu tun. Aber in meinem Fall wäre es so, wenn ich das Tool nicht nutze, was alle anderen dann auch nutzen, dann komme ich nicht hinterher. Das ist auch nochmal so ein Ding. Ja,
genau dasselbe wie mit Helium Tennis. Das ist genauso.
Geht ja nicht. Warum willst du nicht? Weil du hättest ja gar keinen Benefit dadurch. Und so ist es bei mir auch. Also ich sage jetzt nicht, dass ich so toollastig bin, dass es super teuer ist. Mhm. Aber du brauchst gewisse Tools eben, die alle anderen auch nutzen, weil sonst bist du nicht mehr wettbewerbsfähig in unserem Fall. So, ja. Du musst auch
ist ein sehr gutes Beispiel.
Sellerboard.
Benutzen immer mehr Menschen. Ich habe auch so, Sellerboard kam raus, habe ich voll oft davon gehört, habe das ein bisschen belächelt, habe mir so gedacht, ja, das brauche ich nicht wirklich für die 15 Euro. Ich will Sellerboard heute nicht mehr missen. Ich arbeite jetzt seit über 5 Jahren mit Sellerboard und super Tool, ganz große Empfehlung. Einfach auch so die finanzielle Übersicht etc. Sellerboard bietet so viel, was du dir auf Amazon mühselig raussuchen müsstest. Das kostet dich wiederum Zeit und Sellerboard gibt dir das auf einen Blick. Das kostet 15 Euro.
Also, ich will mal diesen Seller finden, der das kausal alles auf Produktebene darstellen kann und zuordnen kann. Ich habe keinen Seller bis heute kennengelernt, der das könnte. Kannst du gar nicht auf kannst Produktebene. Nicht. Wie willst du denn die ganzen Dinger zuordnen? Ne, ich weiß nicht, irgendjemand mal von einer Firma hat es mir auch schon erzählt, da gibt es wohl irgendwie über 200 verschiedene Gebühren bei Amazon. Ich glaube, die meisten wissen das irgendwie gar nicht so. Die denken vielleicht so an 10 verschiedene Sachen oder so Lagerkosten oder Remissionskosten oder was weiß ich. Aber es gibt irgendwie wohl über 200 und die heißen auch dementsprechend so, weil man die durch die API auch ziehen kann. Also hat derjenige dann auch recht gehabt und wie willst du die dann bitte zuordnen dann?
Keine Chance, nee. Deswegen, also Sellerboard ist da halt eine sehr angenehme Abkürzung, ohne dass du dich mühselig, also es hat für mich so eine andere Welt eröffnet, weil davor habe ich mit Excel-Listen gearbeitet und halt so Kosten und so eingetragen und dann fällt mir halt so auf, wie unterschiedlich das ist. Als ich mit Sellerboard dann angefangen habe, das waren ja gefühlt zwei verschiedene Welten, ne? Und jetzt muss ich nicht mehr mühselig irgendwas in eine Excel-Tabelle eintippen. Also
ja,
ich nehm meistens meine Ergebnisse von Sellerboard und tue sie dann in eine Excel-Liste, damit ich eine Übersicht habe. So, das schon, aber ich klamüser mir das jetzt nicht mehr mühselig irgendwo raus. Und das ist genau der Punkt, den du meinst. So, das wäre ja an der falschen Ecke gespart einfach und so. Ich erleichtere mir und meinem Team so viel Arbeit dadurch für 15 Euro im Monat. Und die Relation muss man halt sehen.
Ja,
weil 15 Euro im Monat, überleg mal, mit dem Mindestlohn, rein theoretisch ist das so Pi mal Daumen eine Stunde Arbeit im Monat. Und überleg mal, wie viel Zeit du aber aufwenden müsstest, wenn du bestimmte Tools nicht verwendest. Steht nicht mehr in Relation mit einer Stunde.
Steht bei mir leider auch gar nicht mehr zur Debatte. Also ich bin jetzt mein 7. oder fast 8. Coaching, ja. Also 8 Jahre jetzt mit Menschen. So. Und nach über 200 Menschen, die ich jetzt ausgebildet habe, muss ich dir sagen, ich kann schon prophezeien vom Mindset, wer eher erfolgreich wird und eher nicht. Und das hat zu 90% mit Mindset zu tun. Nicht mit dem Startkapital, nicht mit den Tools per se, sondern einfach so Mindset. Wie gehen die jetzt dran und so. Und wenn jemand da schon anfängt und sagt so, vielleicht mach ich lieber nicht Professional-Tarif und überhaupt, ne, so nein, du brauchst das richtige Setup wie jeder andere. Sonst kommst du auf dieses Level nicht. Und das musst du dir auch beibehalten. Die Investitionen werden später noch höher, noch viel höher. Wir reden hier von 19 Euro, wir reden später von 190.000 vielleicht im Monat Investitionen. Willst du dann auch noch drüber nachdenken, ob das jetzt ein Invest wert sein soll, diese Waren zu kaufen oder oder wie? Und das meine ich ja, also man muss schon sehr früh ansetzen. Deswegen, bei mir ist es ja kein Coaching, ne? Man nennt das ja Coaching oder Mentoring. Und du hast mich ja auch gefragt, so was ist denn der Unterschied? Stimmt. Ja, so ja, also Mentoring ist auch so ein bisschen mehr darauf ausgelegt, dass die Kunden natürlich auch viel Entfaltungsmöglichkeiten haben zu lernen. Also sie kriegen nicht alles vorgekaut, wie so Copy and Paste, weil das wäre dann wirklich so mehr so ein Coaching. Ich rede und ihr macht halt nur. Sondern sie kriegen ja auch Aufgaben, sie sollen dran wachsen, ja. Wenn man nur 3 Monate Zeit hat, das ist ein wirklich sehr kurzer Zeitraum, dann soll man so viel mitnehmen wie möglich und dann gibt es halt eben auch so Hausaufgaben, aber dann erwarte ich auch so ein bisschen vom Mindset, dass die da wirklich powern, ja. Du kannst das ja gar nicht so, du kannst sie ja nicht zu sehr pushen, das muss ja auch so ein bisschen von denen kommen. Und dann wirst du sehen, wenn sie alles dafür machen, das so umzusetzen, ja, und sich das einbauen in ihren Alltag und Wege und Möglichkeiten und Lösungen finden, wie sie das wirklich gut zum Laufen bringen, das wären die erfolgreichen Seller meistens. Mhm. Und die anderen eher wahrscheinlich nicht.
Ja, so ähnliche Beobachtungen habe ich auch gemacht. So bei meinem Kundenstamm, es stimmt schon. Also es hat viel auch einfach mit Mindset und Eigeninitiative zu tun. Hat's. Und auch, weil viele sagen immer, ja, wenn ich motiviert bin, mache ich das. Oder wir haben auch eine kennengelernt, die auch so gesagt hat, ja, wenn sie sich bereit fühlt, dann fängt sie an. Weißt du, wie oft ich Dinge in meinem Leben gemacht habe, wo ich mich überhaupt nicht bereit dafür gefühlt habe?
So nee, das ist, finde ich, schwierig. So, wenn ich bereit bin. Also so gefühlt wäre ich ja nie bereit gewesen. Ja, oder bin für viele Dinge meistens gar nicht bereit. So, mach dann einfach, sonst kommt dieser Punkt eh nicht.
Genau. Und das ist es ja. Schwierig. Du und ich würde uns mal auch als Macher bezeichnen.
Ja, würde ich definitiv so sagen.
Und ich glaube, dass du und ich auch versuchen, auch Macher anzuziehen, so als Kundenstamm. Ja, ne? Weil es macht auch viel mehr Spaß, wenn man so auf einem Nenner ist, anstatt dass man jemanden immer hinterherziehen muss, damit er mal ins Machen kommt. Ne? So quasi so, ich gebe schon gern meinen Kunden ihren Arschtritt, wenn es wirklich an der Zeit ist oder wenn ich das Gefühl habe, die Situation ist jetzt dem geschuldet. Aber ich kann nicht ständig dein Arschtritt sein, sondern weil sonst kannst du halt kein Unternehmen führen, sonst kannst du halt nicht selbstständig sein und dir irgendein Business aufbauen, ob es Amazon ist oder ob es E-Commerce ist, ob es Private Label ist oder Amazon Arbitrage. Ne? Wir sind ja keine kleinen Kinder mehr. Es geht nicht mehr, dass du ständig 24/7 an die Hand genommen wirst und dass jemand für dich nach links und rechts schaust, wenn du über die Straße gehen möchtest. Das funktioniert halt auf Dauer nicht. Und das ist das Problem. So irgendwann muss man ins kalte Wasser springen, auch wenn man Angst hat, auch wenn man Millionen von Gedanken hat, auch wenn man ein komisches Bauchgefühl hat. Ja, aber sonst passiert nie was. Also ich kenne wirklich Menschen, die haben, ich habe auch schon andere Menschen kennengelernt auf anderen Veranstaltungen. Ich habe eine kennengelernt, die erzählt mir so, ja, sie hört verschiedenste Podcasts, sie lernt schon, sie war jetzt in 2 verschiedenen großen Kursen in Deutschland, die zu Amazon gehen. Ich so, Jan, seit wie lange bist du Sellerin?
Ach so, okay.
Noch gar nicht. Sie so, noch gar nicht. Ich so, wie noch gar nicht? Und sie so, ich lerne erst mal 3 Jahre lang, wie eine Ausbildung. Ja. Hat aber keinen Finger gerührt. Und weißt du was? Das ist schon auch ein paar Jahre her. Die hat nie mit Selling angefangen. Never ever. Ich habe auch nie wieder was von der gehört.
Also ich finde, man muss so diesen Sweet Point aber auch mal erreichen. Also du kannst dir ja natürlich auch Erfahrung, das ist ja nicht Erfahrung, sondern Vorwissen aneignen, besonders so rechtliche Sachen. So, ja klar, klär das vorher ab, was du alles brauchst, Gewerbe und alles so, aber mach auch mal schon mal was. Ja, weil wenn du nicht
das hat auch seine Daseinsberechtigung. Ne?
Ja, du bleibst immer in der Theorie und das bringt meistens nicht so viel. Also jeder weiß, dass Praxis am meisten bringt. Ja, das ist auch wie in der Ausbildung. So, da willst du halt was tun und da lernst du ja auch viel. Ne? Und nicht nur immer Theorie. Und dann machst du die Theorie und wie sie vor 2 Jahren, dann ist es aber auch nicht mehr aktuell. Und dann musst du mal was machen.
Dann musst du es von vorne lernen.
Es ist sowieso zu schnelllebig im Amazon-Sektor und dann müsstest du ja sowieso immer auf den Laufenden bleiben. Und das gehört ja auch immer zu unserem Business, kennst du ja. Es ändert sich immer so viel. Wir müssen immer up to date bleiben und das hört auch nie auf. Nie, never, ever. So, mein Wissen ist veraltet vor 3 Jahren. Deswegen musste ich ja auch selber mal auf eine Messe quasi jetzt gehen oder auf ein Event, damit ich auch mal so ein bisschen up to date bleibe. Und dann merkst du halt, du musst da immer up to date bleiben, aber du musst auch was machen. Ja, so, aber. Ich finde auch zum Beispiel, vom Mindset ist auch nicht mehr jeder dafür gemacht. Also früher hätte ich auch gesagt, so ja, jeder kann da, so jeder ist dafür gemacht. So, nein, ist er eben nicht. Besonders wenn man weiß, was für ein Mindset man braucht, dann würde ich das überhaupt nicht mehr heutzutage sagen.
Ja. So.
Ich finde auch trotzdem am Ende des Tages das Schöne ist, dass Menschen so unterschiedlich sind. Manche sind für selbstständig oder Unternehmertum absolut gemacht und früher oder später werden sie es auch. Na, und das siehst du ja auch bei den Großen und so, bei bekannten Menschen. Und ich rede jetzt nicht nur in der Amazon-Bubble, sondern auch so drüber hinaus. Das waren so richtige Macher. Es gibt ja Millionen von Beispielen. Und es gibt, wir brauchen aber auch Menschen, die eben nicht so sind, damit sie auch einfach Berufe auch ausüben, die halt für unsere Gesellschaft gut funktionieren, ne? Weil wir trotzdem in einer Gesellschaft leben. So, wir sind eine Konsumgesellschaft und dein und mein Part ist es, die Produkte an den Mann zu bringen quasi, damit er seinen Konsum weiterhin verfolgen kann, ja, dieses Gefühl von Freiheit auch, einfach irgendwas bestellen, sich was kaufen, sich was gönnen. Und dann wiederum haben du und ich auch Bedürfnisse, die auch gedeckt werden müssen von anderen Menschen, wie zum Beispiel, ich breche mir jetzt das Bein, ich muss ins Krankenhaus und ich brauche jetzt einen Arzt und eine Krankenschwester. Ne? Und es hat alles hat seine Daseinsberechtigung. Die Frage ist nur, wenn man sich wirklich schon lange dafür interessiert, selbstständig zu sein, sich was aufzubauen, wie du schon sagst, Dinge lernen, wie zum Beispiel, welches Gewerbe, wie sieht es steuerlich aus? Aber wenn du jetzt gerade dich damit beschäftigst, okay, welches Gewerbe sollte ich anmelden? Und dann hast du eigentlich deine Antwort, dann geh ins Rathaus oder ins Landratsamt oder egal, was es bei dir heißt und melde dein Gewerbe an. Und es ist egal, welches Gewerbe es ist, ob es eine GmbH ist oder ein Kleingewerbe, aber mach diesen Schritt, weil dann hast du das nämlich schon in der Tasche und das ist ein Schritt, den du in deiner To-Do-Liste schon abgehakt hast. Und das machen echt wenig Menschen. Und das ist das Problem.
Ja.
Ja. Ja, interessant. Es ist furchtbar spannend, das ist mir auch schon am Wochenende aufgefallen, wie viel Synergien und wie viele Dinge Menschen ähnlich sehen. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir so alle unsere, also zum Teil auch unsere Erfahrungen gemacht haben, aber auch viel in dieser Bubble trotzdem mit drin sind. Und so ähnliche Ansichtsweisen halt auch auf die Welt, auf das Leben, auf Geschäfte. Ich fand das nämlich ganz spannend. Weil weißt du, wo mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass jemand abgedriftet ist von diesem Momentum, der eigentlich auf der Veranstaltung stattgefunden hat? Das war Johannes von Snox. Johannes von Snox, falls ihr ihn kennt. Wie heißt er? Johannes Klitsch, ne? Der hat auch einen Vortrag gehalten und er hat auch schon letztes Jahr einen Vortrag gehalten. Letztes Jahr, sein Vortrag war fantastisch. Der war unglaublich gut. Also ich war dort und wirklich, ich habe es der Annie auch erzählt, er war sehr gut gestaltet. Dieses Jahr ist er dahin gekommen. Er hat sein Leben seitdem ja komplett verändert. Er hat sich ja weiterentwickelt, was absolut ja zu Recht so. Und er ist halt jetzt Investor. Und er ist zu der Veranstaltung und hat uns halt Dinge über Investoren erzählt und erklärt, und wie man halt sein Unternehmen ermitteln kann, was das so für einen Wert hat. War nicht schlecht, das zu hören, so wenn man sich irgendwann mal früher oder später die Frage stellt, will ich mal mein Unternehmen verkaufen? Aber er hatte einfach die falsche Zielgruppe vor Ort.
Ich habe auch das Gefühl, dass die falsche Zielgruppe war. Also nicht das Thema per se, aber das ist ja eigentlich eine Veranstaltung für Leute, die so noch im Aufbau vielleicht ja auch sind. Ja.
Oder ihr nicht daran Label stärken wollen.
Und nicht die größten Amazon-Firmen, die waren da ja doch gar nicht vertreten, die da jetzt irgendwie drüber nachdenken, wie sie da einen Exit draus machen können oder so. Ja, deswegen, aber er hat ja auch nur eine Überleitung gemacht für jemand anders, so wie ich das so gesehen habe. Ne? Es war so ein Hybrid. Präsentation irgendwie, ne, eine Überleitung zu jemand anders und so. Und dadurch, dass er viel von Exits und so redet, ist es, glaube ich, sein Hauptthema. Das hat er jetzt als Speaker halt einfach so eingebracht, aber war halt einfach nicht erwähnenswert in dem Sinn für uns. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass alle mit dieser Intention immer reingehen, dass ich mache jetzt ein Amazon-Business auf und denk schon an den Exit. Also bring das erstmal zum Laufen. Also zumal wir haben jetzt so gerade das Jahr, wo die meisten auch Angst haben, dass sie stagnieren werden und dass sie kein Umsatzwachstum mehr haben werden. Also wir reden jetzt weniger von zu viel Wachstum, ja, sondern eher so, wie kann ich den Umsatz nochmal halten dieses Jahr so.
Ja.
Ne? Und Exits wahrscheinlich eher nicht, aber.
Exit ist halt in dem Fall relevant, wenn du einfach nicht mehr weißt, wie du weiter wachsen kannst und ob du überhaupt dich noch halten kannst. Dann machen viele halt auch trotzdem den Exit so lieber jetzt zu früh als zu spät, so nach dem Motto. Aber trotzdem ist es für recht viele, glaube ich, auf der Veranstaltung nicht so relevant gewesen. Es war so nice to have und nice so, das mal gehört zu haben. Aber ja, so selbst klar, ich hatte auch schon mal den Gedanken an Exit und ich habe auch schon E-Mails bekommen und Angebote erhalten, ob ich meine Firma verkaufen will. Da dachte ich mir auch immer so, krass.
Ja,
Aber
ich
nein.
auch. Aber das ist eine andere Zeit gewesen, wo ich mir gedacht habe, das wollt ihr lieber nicht bei so vielen Asins, ne? Also, nee, ich bin auch ehrlich, so, ich habe mir dann immer so gesagt, also ich muss ja ehrlich bleiben, so, ja, kaufen kannst du das schon, aber willst du wirklich über 2000 Asins immer pflegen, so, ey, gute Nacht. Ja, ich bewundere Leute, die einfach so zwei, drei Asins oder sowas haben, ja. Oder sind so ein
Ich
schönes
auch.
Variationsprodukt oder sowas, ja. Das finde ich
Ja.
ja super schön, aber doch nicht so viele Asins, also.
Nee, ich habe auch viele Asins, also es wäre schon
Nee.
verrückt, aber.
Ich hatte ja mal so einen Bekannten, der hat ja auch einen Exit gemacht, aber das war schon 2018 oder so. Der hatte, glaube ich, Geschenke 24 oder so verkauft und hatte einen Exit. Einen richtig, also einen millionenschweren Exit. Aber da waren, glaube ich, auch so 2.000, 3.000 personalisierte Asins dabei, die er dann mitverkauft hat, wo ich auch dachte, ey, so gute Nacht an die nächste Firma, die das dann weiterführen muss. So, pff, personalisierte ja dann auch noch, ne? Also
Ja.
mit der manuellen Arbeit dann auch verbunden, ne?
Das ist schon crazy. Aber weißt du, so, ich
Das
habe
ist
auch neulich
crazy.
Werbung.
Oh.
Übrigens, apropos Werbung. Ich muss was loswerden.
Ja?
Ich war neulich auf Instagram. Ich war ja krank und ich hatte Zeit, ausnahmsweise, weil ich
Ja.
konnte mir ja nicht viel machen, so. Und ich war auf meinem Business-Instagram und natürlich bin ich auch in dieser Bubble, so Amazon, E-Commerce und bin
Ja.
auch so eine Target-Group, ne?
Ja.
Und ich habe mal Fokus gelegt auf, wie viel Werbung ich von anderen Amazon-Dienstleistern oder E-Commerce-Dienstleistern erhalte
Ah ja.
und was die eigentlich so sprechen. Und mir egal, ob da jetzt irgendwelche Leute davon zuhören oder nicht, aber Leute, ihr müsst doch eure Hooks besser hinbekommen. Es ist alles gleich. Sorry, das hat mich ja so aufgeregt. Es
Echt?
war wirklich, ohne Mist, musst du mal drauf achten, müsstet ihr mal machen. Nehmt euch eine halbe Stunde Zeit, scrollt auf Instagram, zieht euch nur die Werbungen rein, ja, also überall, wo Anzeige drin steht, von Menschen, die ihr höchstwahrscheinlich noch nie gesehen habt. Es sind immer wieder dieselben Hooks. Ich habe das Gefühl, die haben alle denselben Online-Kurs gemacht. Wie schalte ich Werbung über Instagram? Es ist total langweilig. Es ist total generisch. Es klingt wie nach ChatGPT, nur mit anderen Gesichtern. Ja, und ich war total frustriert schon. Ich dachte mir, Gott, das ist ja erbärmlich für unsere Branche. Ehrlich, ich habe mich
Aber was
fremd
meinst du?
geschämt.
Meinst du jetzt im Private Label Dienstleistungsbereich
Nee,
oder PPC
alles.
oder was
Alles,
meinst du?
PPC, alles so Mögliche. So,
Okay.
weißt du, so die Hooks, der Starter ist so, du willst, keine Ahnung, XXX Umsatz auf Amazon machen oder dein Pain
Ja.
Point ist Amazon oder deine Zahlen sinken auf Amazon, weißt du, so waren die ganze Zeit die Hooks. Und ich kann das verstehen. Es ist eine Hook und das soll auch catchen und so. Aber wenn du eine halbe Stunde dir nur so ein Content reingezogen hast, dann wirst du wirklich plemplem. Also da denkst du dir, das ist alles so ein Workbook gewesen, wo sich die Leute das so aus demselben Workbook so rausgezogen haben. Es ist so langweilig. Also keine Ahnung, ich war wirklich frustriert. Das war so, ich dachte mir, das kann doch nicht alles sein. Das sind doch keine dummen Menschen. Das sind ja auch manchmal helle Köpfe dabei, aber ihr macht alles dasselbe. Und das ist ja so wie, wenn du Listings nur über ChatGPT schreiben lassen würdest in deiner Nische und alle machen das in deiner Nische, dann bist du halt super generisch. Und das ist genau dasselbe. Ich sage, selbe Hooks, selbe Erklärungen, nur andere Gesichter. Es wäre so, als hätten wir ChatGPT gesagt, hey, das ist so mein Text, das sagst du. Ich will einmal eine Frau, die blond ist, einmal einen Mann, der dunkelhaarig ist, einen Mann mit Bart, eine brünette Frau und die sollen jetzt das alles sagen. Genauso hat sich das angefühlt. Schlimm.
Ja, bei mir so, mein Instagram ist anders aufgebaut. Ich habe den Algorithmus schon so trainiert. Ich habe
Deiner
ganz
ist
andere
echt
Themen.
anders. Ja.
Genau, also nee, wo ich sowas gucke, ich kriege also die, was heißt ja, in Konkurrenz in Anführungsstrichen. Ich habe gar keine Ahnung, was meine Kollegen Dienstleister machen. Das kriege ich nicht angezeigt, weil ich gucke dann immer so andere Themen an. Deswegen habe ich keine Ahnung, was dann so passiert. So. Ich weiß nicht mal, ob die Werbung machen bei mir. Reselling ist so klein. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch mal so ein paar Wochen probiert, aber ich komme mit Meta nicht so zurecht. Jetzt habe ich wieder so pausiert, weil ich kenne mich nicht so gut aus. Ich bin halt einfach nicht so ein Fachmann, ne? Deswegen traue ich mich da nicht so ran. Manchmal hätte ich schon so Bock, Werbung zu machen, aber ich wüsste auch nicht, was ich sagen soll. Also wie ich gesagt, ich kenne mich da nicht aus.
Das
So.
kennt mich auch nicht aus. Frag mich
Da gibt
nicht,
es
ich habe
dieses
keine Ahnung.
Andromeda-Update oder wie das jetzt so heißt bei Meta, wo auch
Okay.
nochmal alles anders funktioniert. Das heißt, ich bin jetzt komplett mit meinem Wissen raus. Ich habe
Raus.
keine Ahnung. Muss ich mich jetzt mit Kollegen mal so ein bisschen austauschen, wie das geht. Aber ich mache ja eh nur Instagram und LinkedIn. Mehr mache ich ja
Ja.
eigentlich gar nicht mehr.
Also ich mache keine so. Werbung über Instagram, ist es mir zu anstrengend.
Ich würde schon gern wissen. Also so ist es, ja. Also ich würde schon gerne so, weil wir ja auch so eine ganz kleine Bubble sind. Also bei dir weißt du ja auch, deine Bubble ist auch super klein mit Private Label, aber Reselling ist meiner Meinung nach noch ein
noch Stückchen kleiner.
Ja. Also noch spezialisierter, weil es noch ein bisschen jünger ist, ja. Und da, weiß nicht, da so Reichweite, organisch ist auch manchmal halt einfach schwer. Ja, deswegen wünsche ich mir manchmal schon so ein Knowledge über Werbung. Einfach mal, dass man so präsent ist. Ne? Diese Omnipräsenz.
Omnipräsenz ist ein gutes Wort. So. Ja, also ich finde so beim Reselling, also ich meine, ich interessiere mich ja schon seit Jahren so für Reselling immer mal wieder. Das ploppt bei mir so auf und so. Ich mache kein Reselling, aber ich finde das Thema immer super interessant. Es ist, also ich finde es sowieso im Allgemeinen interessant, was du mit Amazon, ein einziger Marktplatz, alles für verschiedene Möglichkeiten und Wege hast. Du hast Private Label, du hast KDP, also Bücher zum Beispiel, oder Print on Demand oder
Dropshipping.
Ist auch spannend, ne? Ich habe mich damit auch mal vor Jahren auseinandergesetzt. Ich habe mal ein Notizbuch rausgebracht.
Echt? Oh, das würde ich so, ich würde so gerne KDP mal in meinem Leben ausprobieren. Habe ich noch nie, obwohl ich aus dem Amazon-Bereich komme.
Super simpel. Also wirklich, wenn du aus dem Amazon-Bereich kommst, ich fand KDP sehr, sehr einfach.
Aber es ist so überlaufen.
Aber es ist überlaufen.
Es ist so überlaufen, weißt du, ich wüsste nicht was, ja. Also ich hätte schon Lust, ich finde es schön, ja.
Ja.
Und auch das Visuelle, aber jeder kann das ja doch machen.
Deswegen. Eben, und jetzt ist auch wieder dieser Sprung natürlich, dafür kriege ich auch viel Werbung. Und okay, ich folge auch ein paar Leuten, die auch KDP nur oder ausschließlich machen. Die sind jetzt halt alle auf den Trichter gekommen, so, ja, Kinderbuch kannst du ca. 12.000 Euro Umsatz im Monat damit machen, mit einem Kindermalbuch oder so. Und das haben sie über ChatGPT geschrieben eigentlich, und illustriert haben sie es über eine andere KI, und hier ist das fertige Buch und das ist möglich. Absoluter Bullshit. Ja, das natürlich gibt es die Leute, die das halt wirklich geschafft haben. Aber das ist halt genauso, wie wenn ich nur über meinen Bestseller auf Amazon erzählen würde. Das ist Cherrypicking, es ist nichts anderes.
Ja,
ich könnte euch auch erzählen, ich mache mit meinem einen Bestseller, mache ich so circa 15.000 bis 18.000 Euro monatlichen an Umsatz. Aber es spiegelt ja nicht mein ganzes Business wieder so. Es ist ja nur ein Produkt, und bei KDP, es ist ja Bücher, ist genau dasselbe. Ich kann mich doch nicht mit einer einzigen Sache profilieren. Aber es sind halt so spannende Faktoren, und Reselling gehört definitiv dazu. Was ich eigentlich noch sagen wollte, ich schweife gerne aus, I know. ich kann es nicht lassen. Ich finde es halt bei Reselling besonders spannend, weil, wie du schon sagst, es gibt wenig Leute, die auch Sachen dafür anbieten, so dienstleistungsmäßig oder so. Und es gibt aber, so in meiner Wahrnehmung zumindest, so ein paar Leute, die so Wegweiser sind. Du bist eine davon.
Danke, wäre schön, ja, also wenn es so ist, wäre es natürlich super, ja.
Ja, also ich nehme dich ja so wahr. Ich finde, der Marc von Ecomark ist auch so einer. Und sein Partner, der Patrick. Und die haben ja zusammen auch ein Tool, glaube ich, gemacht oder so. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Flip Hunters oder so.
Ach so, das ist so ein Flip-Tool. Flip-Tool, ne? Angezeigt werden.
Genau. Ja. Die sind so Wegweiser, aber von denen habe ich auch noch nie gesehen, dass die mal Werbung geschaltet haben, irgendwie groß auf Instagram oder so. Weil vielleicht braucht man das auch gar nicht, weil die Bubble sowieso so klein ist. Aber vielleicht täusche ich mich jetzt auch und red mir das so schön und romantisiere das jetzt gerade.
Ja, es kommt drauf an, ob es schon bestehende Seller sind, weißt du, oder ob einfach jemand schon Interesse hat, aber einfach noch nicht weiß, wo er starten soll. Und bei mir, ich glaube, ich habe eine andere Zielgruppe. Also ich würde mal sagen, ich habe auch viele Kollegen, die haben einfach so eine Community an bestehenden Sellern, die schon sowieso längst gestartet sind. Aber da könnte ich die ja gar nicht mehr educaten. Die sind ja dann schon so da, wo meine zukünftigen Kunden ja eigentlich hinkommen sollen, einfach bestehende Seller. Und bei mir richtet sich das Angebot eigentlich so an Leute, die einfach noch gar nicht wissen, wo sie starten können. Ja, und das ist eine andere Zielgruppe, deswegen gibt es da einfach so kaum Überschneidung, was aber schön ist. Ich habe zwar einfach die Challenge, dass da einfach viel, viel educated werden muss, ne? Die kommen einfach ohne Vorwissen, ohne gar nichts. Ja, die wissen einfach überhaupt nicht, wie das geht. Aber andererseits habe ich mich schon so dran gewöhnt jetzt. Besonders durch die letzten 2 Jahre habe ich halt einfach nur diese eine Schulung entwickelt, die immer so weitergeführt und immer verbessert, mit jedem einzelnen Kunden immer mehr Fragen ins Programm reingeschmissen, die ich dann halt so auch beantwortet habe. Und dann war es halt einfach ein abschlüssiges Produkt und jetzt bleibe ich auch dabei. Also ich habe wirklich nur eine Dienstleistung und die führe ich halt einfach auch komplett aus.
Naja, du hast dich halt auf eine Sache spezialisiert und eine Zielgruppe. Und da wieder Stichwort, wie wichtig Zielgruppenanalysen halt auch einfach sind, damit man weiß auch, wen man anspricht und wen man auch so erreichen und anziehen möchte. Das ist bei Amazon ja nicht anders mit Produkten. Ja. Ne? Ja. Wir setzen uns noch zusätzlich mit unseren Dienstleistungen so auseinander, so wen will ich anziehen. Und eigentlich finde ich, weißt du was, auch so, ich nenne sie immer meine blutigen Anfänger, weil es sind ja blutige Anfänger, ja, die haben ja noch nie so Berührungspunkte gehabt. Ich finde das manchmal eigentlich total toll, den Leuten so von Scratch, so von Null alles so zu erklären. Und du siehst dann auch so manchmal so in ihren Augen oder so im Gesicht, wie so sich diese Punkte so verknüpfen. Und dann ist es für die irgendwann so ein geschlossener Kreis in ihrem Kopf. Ja. Das finde ich eigentlich total herrlich, weil das hast du ja bei bestehenden Sellern, die jetzt schon, so wie du und ich jetzt, oder halt ein paar Jahre auf Amazon unterwegs sind, das hast du ja inzwischen nicht mehr, ja, weil die haben das Spiel schon so verstanden. Weil das finde ich ja eigentlich ganz sympathisch. Und ich bin ja ein großer Fan von Spezialisieren auf ein Thema. Ne? Also ich habe mir Private Label und SEO-Listings und Markenaufbau rausgenommen. Du hast früher gesagt, ich habe früher PPC gemacht und du standest ja sogar schon auf der OMR auf der Bühne und hast darüber was erzählt, was ich übrigens immer noch insane finde, dass du mal auf der OMR auf der Bühne standest.
Ja, ich auch.
Ich finde es echt krass. Also das ist wirklich, wenn ich das gemacht hätte, das würde ich mir auf jeden Fall meinen Lebenslauf schreiben. Das ist so eine coole Sache. Ja.
Ja.
Und heute ist dein Weg halt Reselling und früher war es PPC, aber das ist, du hast dich ja darauf spezialisiert. Ja, wenn du halt alle ansprichst und für alles eine Dienstleistung anbietest, dann finde ich das immer schwierig. Darüber hatten wir es ja auch. Wir haben ja gesagt, Freelancer, die alles abdecken. Und wir reden nicht von Agenturen, wo mehrere Menschen ja in einem Team sind und wo jeder von denen Spezialist ist, sondern ein Freelancer, der so eine All-in-One-Lösung bietet für dich. Und der macht so alles. So der basically übernimmt da so dein Unternehmen. Das ist weiß ich nicht.
Es ist halt, genau, weil du machst ja die komplexe Geschichte jetzt, ne, mit Private Labeling, so, das ist ja die Kür, ne, so sehe ich das. Und alles zu gut zu können, ist unmöglich. Du kannst nicht Texter sein, Fotograf, PPC, Marketing-Experte und. Du kannst das nicht. Du kannst einen Teil davon als Experte bedienen, aber das war's dann halt auch. Und das ist der Unterschied, wo ich dann auch irgendwann gemerkt habe, so, hey, die wollen ja nicht nur, dass ich PPC bei denen mache, sondern vielleicht auch noch die Texte verändern. Weil warum? Weil ich denen immer erklärt habe, die Texte bauen darauf auf, sonst greift die Werbung nicht. Und dann war ich immer so im Zwiespalt, oh nein, jetzt muss ich aber theoretisch auch sein Text erstmal ausbessern, damit wir PPC schalten können. Und dann war ich ja wieder in diese Bredouille so, aber eigentlich wollte ich doch nur PPC anbieten, weißt du? Und dann habe ich irgendwann gemerkt so, ich kann auf hohem Niveau nicht alles abbilden. Ich werde irgendwann Qualitätseinbußen haben, die entweder zu einer schlechten Beurteilung von meiner Dienstqualität, weißt du, also von meiner Dienstleistung zu führen kommt, oder ich werde es halt einfach zeitlich nicht alles abbilden können. Und wie soll ich das alles abbilden? Und ich habe dann einfach Wege gesucht, wie ich etwas abbilden kann, wo dieser Anspruch nicht so hoch ist, ja, dass du so spezialisiert sein musst, weil Reselling ist so sowieso ein Ein-Mann-Betrieb, so oder so, ja, und wenn man das auch alleine fortführen kann oder abbilden kann, dann kann ich das ja auch alleine schulen, ja, ich brauche niemanden, der mich jetzt unterstützt im Reselling, ja, es ist ein Einkaufsprozess, ein Analyseprozess, das kann man alleine lernen und logischerweise kann ich es auch alleine schulen und das war so diese Lücke, die ich so schließen konnte nach diesen Jahren, ja, das kann ich auf jeden Fall alleine abbilden, bis zu einem bestimmten Punkt natürlich.
Ja, klar. So. Aber ich finde das auch absolut normal.
Genau, so kam so quasi die Spezialisierung, ja, also so, dass ich das auch ethisch vertreten konnte, so, ja, wie viele Leute kann ich denn in 1:1, weil wir reden von 1:1 gerade, ich mache keine Gruppencoachings, außer ich habe es zweimal mal gemacht, ist mein Konzept nicht so ausgelegt. Ich sitze mit den Leuten in Call, alleine. Ja, nicht noch einer, nicht noch 10, nicht noch 50, nicht diese Massenabfertigung, Fließband. Es ist immer individuell. Jede Persönlichkeit ist anders, jede wird auch anders bedient und. Ne? Also nicht dieses Massenabfertigungs-Coaching-Programm. Ja, ich schreibe die Programme individuell.
Ja, ich sehe es genau wie du. Ich mache ja auch nur 1:1. Ja. Und ich schaue mir auch jede, also bei mir, bei Private Label, ist es halt enorm wichtig zu schauen, wie das Unternehmen halt so ist, so wie die Marke auch aufgebaut werden soll. Beim Reselling ist es mehr so die Person, die dahinter ist. Die Person, ist.
Genau.
Die Person. Aber du gehst ja auch auf die Person ein. Ich gehe nicht nur auf die Person ein, ich gehe auch noch auf deren Marken ein, so. Und auf deren Reputation. Das hat so viele Berührungspunkte. Und ich arbeite auch mit ein bisschen größeren Marken, weißt du, so, die schicken mir ihre Style Guides, die haben ganz genaue Vorgaben und die wissen schon, wie sie reden wollen, wie sie die Kunden ansprechen wollen, was sind No-Gos für die. Das sind ja meine absoluten Lieblingskunden auch in dem Fall, weil diese Arbeit muss ich ja eben nicht machen, weil das ist ja schon fertig, aber so kleinere Marken, die kennen das halt noch gar nicht und das arbeiten wir dann zusammen aus. Und ich finde es total wichtig, 1:1, weil jeder Mensch, jedes Business ist anders und muss anders betrachtet werden, anstatt, wie du schon sagst und wie wir auch am Wochenende drüber geredet haben, diese Fließbandabfertigung. Ja, du kannst nicht alle in einen Topf schmeißen, also schon für die Grundkenntnisse kannst du das machen.
Genau, für die Grundkenntnisse habe ich ja auch so einen Kurs, für die Basics. Aber das ist halt nicht abschlüssig. Das habe ich auch ganz schnell gesehen. So, es ist gut für den Anfang, aber du brauchst wirklich noch weiteres fundiertes Wissen. Und das kannst du aber dann doch nicht in einem Kurs packen, habe ich gemerkt. Du kannst nicht alles, ja. Du brauchst diese auch Erfahrungswerte auch von Kunden. Wo hakt es denn jetzt? Was ist deine persönliche Erfahrung? An welchem Punkt kommst du denn jetzt gerade nicht weiter? Das kannst du nicht in einem Kurs 1:1 abbilden. Das geht nicht. Da müsstest du ja alle Eventualitäten abbilden können. Ja, was denn? Wie denn? Geht nicht. Das entsteht im Prozess.
Und dann darfst du nicht vergessen, vielleicht ist es halt jetzt gerade so, dann bildest du was ab und das ist nach einem halben Jahr schon total
veraltet. Auch. Das ist eh schon so der Fall. Zum Beispiel mein Kurs war von Ende 2024. Auch da müsste ich jetzt mir nochmal, auch wie bei Verpackungslizenz und Co., nochmal alles up-to-daten, weil sich das auch wieder ändert. Also so viele Kleinigkeiten. Also ich müsste selber nochmal da reingucken, was ich updaten muss.
Ja.
So, ihr Lieben, Annie und ich haben das Unmögliche möglich gemacht und einfach über 2 Stunden eine Podcast-Folge aufgenommen. Und mein eigentlicher Plan war, sie in einem Stück hochzuladen. Aber Annie hat es auch zu Recht gesagt und ich höre hier auf sie, weil sie hat auch recht in dem Moment, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Wer gibt sich fast 2,5 Stunden eine Podcast-Folge? Also das ist ja fast unmöglich. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, diese Folge aufzuteilen. Ja, es gibt jetzt 2 Teile. Ja, ich weiß, es findet jetzt nicht jeder geil. Es tut mir leid. Fast 2,5 Stunden Podcast-Folge doch hochzuladen ist ein bisschen irre, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen habe ich das jetzt aufgeteilt. Aber Leute, macht euch keine Sorgen. Ich lade nämlich direkt den 2. Teil nächste Woche Mittwoch an, auf Prime Break einfach hoch und ihr könnt quasi nahtlos euch den 2. Teil anhören. Der ist auch noch super spannend, weil wir über Kurse hinaus auch nochmal sprechen, die Unterschiede zu Amazon und ja, eigentlich richtig viele Themen nochmal anschneiden. Also das ist wirklich eine Podcast-Folge für sich nochmal und ich habe jetzt irgendwo mal den Moment gesucht, um quasi hier zu splitten und das ist jetzt der Split. Deswegen freut euch, nächste Woche kommt der 2. Teil raus und solange bleibt stabil auf eure steigenden Umsätze. Wir hören uns nächste Woche bei Teil 2. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und yes, bis dann.